Ruhe finden in der stillsten Zeit im Jahr. Das ist unser Predigttext für heute. Das ist das Thema für die Gedanken, die wir uns jetzt machen wollen. Ruhe finden in der stillsten Zeit im Jahr. Klingt das nicht ein bisschen provokant? Erleben wir jetzt die stillste Zeit, der Heinz hat schon erwähnt, die Hektik, die auf den Straßen zu spüren ist. Ist der Dezember wirklich die ruhigste Zeit des Jahres? Vielleicht war das einmal lange zurück, in der Vergangenheit, ich weiß es nicht. Liegt es an mir oder liegt es an dem Rundherum, ob jetzt der Advent eine stille Zeit ist? Wir wollen heute den Weg finden, den Jesus uns zeigt, in seinem Wort zu seiner Ruhe. Und dazu wollen wir uns den Predigttext einmal anschauen. Zuerst die ersten Verse 25 bis 27. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann weiter diese bekannten Verse. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, hab Dank für dein Wort, hab Dank für deine Wegweisung. Und du zeigst uns hier einen Weg zu einer Ruhe, deinen Weg zu deiner Ruhe. Und so wollen wir dich jetzt bitten, Herr, dass wir diesen Weg erkennen. Erkennen für uns in unseren Herzen. Was meinst du damit? Wohin soll mein Weg gehen? Danke, Herr, dass du uns das zeigen willst. Amen. Ja, wenn wir uns den Text anschauen, dann sehen wir zuerst einmal, ist das ein Reden Jesu mit seinem Vater. Er spricht mit seinem Vater, er redet mit ihm, er betet, so wie wir das heute auch tun können. Auch Jesus war diese Verbindung mit seinem Vater ganz, ganz wichtig. Die Verse, die in diesem Text davor stehen, das sind sogenannte Wehrufe, wo Jesus Städten prophezeit, dass sie, wenn sie nicht umkehren, ja, ihr Schicksal erleben werden. Und zwar ganz besonders meint er da Städte, in denen er gewirkt hat, wo er Wunder gewirkt hat, wo er gepredigt hat, wo er anwesend war, auch persönlich. Und diese Städte haben aber ihren Lebenswandel nicht geändert. Sie haben die Predigt gehört. Sie haben die Wunder gesehen, vielleicht waren sie auch beeindruckt, aber sie sind ihren Weg so weitergegangen wie vorher. Das lesen wir also in den Versen davor. Und Jesus spricht das ja laut aus, er spricht das zu den Menschen, er will, dass die Menschen das hören. Und so glaube ich, dass Jesus auch diesen Text hier so spricht, so betet, dass es die Menschen hören, die ihm zuhören. Und so wie er will, dass es die Menschen hören, so will er sicher auch, dass wir das hören, dass wir genauso zuhören. Und darum ist es ja uns auch in seinem Wort überliefert. Schön ist, wenn wir diesen Text nicht nur hören, sondern auch verstehen und danach wandeln. Im Gegensatz eben zu den Städten, zum Beispiel Kapernaum, wo er ganz besonders viel war, wo er sich ganz besonders auch eingebracht hat mit Wunder, mit Predigen. Aber Kapernaum hat sich nicht geändert. Jetzt könnte man sagen, naja, ist es dann umsonst? Warum sitzen wir hier? Warum hören wir eine Predigt, singen Lieder und so weiter? Wenn morgen am Montag das Leben wieder so weitergeht, ist das dann umsonst? Jesus zeigt diesen Städten einen Weg, wo das hinführt, wenn man sich nicht ändert. Es führt zu einem Tag des Gerichts. Diesen Tag gibt es. Und an diesem Tag wird entschieden werden, nicht was man gehört hat, sondern was man daraus gemacht hat, aus seinem Leben. Und so, glaube ich, sollen wir auch heute hier diesen Text lesen und diesen Text sehen. Ein interessantes Gespräch, das Jesus hier mit seinem Vater führt und wo er sagt, also wie ich das erste Mal gelesen habe, habe ich eigentlich überhaupt nichts verstanden. Ich habe mir gedacht, wie ist denn da der Zusammenhang? Was soll das? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Ist das ein Grund zum Preisen? Da sind Menschen, die weise sind oder es zumindest glauben oder versuchen sozusagen auch in seinem Wort zu forschen. Und dann sagt Jesus, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Aber da hört es nicht auf und hast es den Unmündigen offenbart. In einer anderen Übersetzung, in der Hoffnung für alle, lesen wir, dass du die Weisheit vor denen verbirgst, die sich für klug halten. Also nicht unbedingt klug sind, sondern sich selbst für klug halten. Aber den Unwissenden, also nicht den Dummen, sondern jenen, die es halt nicht wissen, denen hast du die Weisheit enthüllt. Jesus teilt die Menschen hier also in zwei Gruppen. Seine Zuhörer, vielleicht auch uns hier in Wels. Er teilt sie in zwei Gruppen und ich gehe davon aus, dass auch unter seinen Zuhörern Menschen von diesen beiden Gruppen waren. Solche, die sich für klug halten, vielleicht sogar für besonders klug. Vielleicht, weil sie studiert haben, aber vielleicht einfach, weil sie halt sagen, naja, ich muss das mit meinem Verstand verstehen. Oder so und so ist das ja, aufgrund von Gesetzen, aufgrund von Vorschriften und so weiter. Gibt solche Menschen auch heute, die alles mit ihrem, so richtig mit ihrem Verstand verstehen müssen? Also wenn ich das nicht so verstehe, dann kann ich das nicht glauben. Oder Menschen, die sozusagen nach ihrem Gefühl glauben und auf ihr Gefühl auch horchen. Wenn Jesus die Menschen so in zwei Gruppen einteilt und das vielleicht auch hier bei uns heute tut, dann kannst du dich fragen, in welcher Gruppe stehe ich denn? Oder wo möchte ich stehen? Jesus greift die Menschen hier offensichtlich frontal an, zumindest jene, die sich für klug halten. Er sagt ihnen, dass Gott selbst dies verborgen hat. Jetzt kann man sich fragen, na, was ist denn das, was er hier verborgen hat? Die meisten Ausleger meinen, es ist einfach das ganze Evangelium, es ist das Wirken Jesu, der Grund, warum Jesu hier ist und der Weg, den er uns zeigen will. Jetzt könnte man doch sagen, wenn Gott das vor ihnen verbirgt, dann können doch die Menschen eigentlich gar nichts dafür. Ich bin ja nicht schuld, wenn Gott mir das nicht vor mir verbirgt, dann kann ich ja doch nichts dafür. Aber ich glaube, dass dieser Umkehrschluss, den ich da hier jetzt gemacht habe, dass der so nicht erlaubt ist, der ist nicht zulässig. Warum? Weil Gott die Menschen in ihrem Herzen kennt. Er kennt auch dich in deinem Herzen. Und ich glaube, auf das kommt es letztlich drauf an. Er kennt die Menschen ganz genau und er weiß, ob die Menschen einen Willen haben, seinen Weg zu erkennen oder eben nicht. Und wenn dieser Wille nicht vorhanden ist, wenn ich nicht seinen Weg erkennen will, sondern wann ich das von meinem Verstand oder aus dem Gesetz oder wo auch immer ableiten will, wenn ich durch meine Aktivitäten, welcher Art auch immer, sozusagen gerecht werden will oder den Weg erreichen will, dann funktioniert das nicht. Und weil Jesus eben diese Menschen kennt, deswegen kann er das so sagen. Wenn der Wille nicht vorhanden ist, dann wirst du den Weg auch nicht verstehen. Das sagt Jesus hier. Dann wird dir dieser Weg verborgen sein. Und diese Menschen, wir kennen es ja, das spricht vor allem die Pharisäer an, aber vielleicht gibt es die auch heute. Menschen, die einfach in allem versuchen, was Jesus tut, redet, sagt, irgendetwas zu finden, wo man ihm sozusagen einen Strick draus drehen kann, wo man ihn anklagen kann. Vielleicht gibt es auch heute Menschen, die in einer Gemeinde hier bei uns oder wo auch immer im Wort Gottes Punkte suchen, ja, das kann doch nicht okay sein, weil das und das und das. Weil das mit meinem Denken letztlich nicht zusammenpasst. Das war die Sichtweise der Pharisäer auf das Reden Jesu. Mit dieser Einstellung haben sie ihm schon zugehört. Wo ist jetzt endlich ein Wort, wo wir ihn anklagen können? Ja, und dann wird es vor ihnen verborgen sein, was Jesus wirklich meint. Aber es gibt auch die anderen Menschen, und das ist für mich immer wieder so ein wunderbares Bild, und Jesus hat hier offensichtlich solche Menschen auch unter seinen Zuhörern gehabt, und die gibt es auch heute. Menschen, die vielleicht auch nicht studiert haben, ganz egal, wo sie stehen, aber die einfach bereit sind, auf das zu hören, was Jesus sagt. Die bereit sind, hier ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile ihm zuzuhören. Und dann wird Gott seinen Weg offenbaren. Dir genauso wie jenen Menschen damals. Und ich glaube, das ist eine wunderbare, das ist eine frohmachende Botschaft. Jesus sagt dann weiter, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Hier wird die Einheit von Vater und Sohn so wunderbar deutlich. Jesus sagt das den Menschen, aber er spricht davon, dass der Vater das verbirgt oder nicht, aber es ist letztlich eins, obwohl sie beide verschieden sind. Jesus spricht hier in der Vollmacht Gottes. Und genauso dürfen wir auch die Vollmacht Gottes in seinem Wort hören. Und es gibt keinen anderen Weg zu Jesus und zu Gott als nur durch Jesus. Ja, das waren also sozusagen die einleitenden Worte in diesem Abschnitt. Und jetzt kommt der zweite Teil. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Luther sagt, ich will euch erquicken. Mühselig und beladen. Was meint er hier, dieser Text? Ja, das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann das Abmühen sein in der Schule, in der Arbeit, im Job, vielleicht auch zu Hause, im Haushalt oder auch in der Gemeinde. Ein Abmühen, eine Last tragen, die man eben als Last empfindet. Wie oft hat man das Gefühl, dass man dem Lehrer, dem Chef, dem Partner etwas recht machen soll oder auch den Erwartungen in der Gemeinde und das selbst nicht schafft? Haben wir die Weihnachtseinkäufe schon erledigt? Na gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber empfindet man das als Last? Oder was muss nicht alles in der Firma noch fertig sein vor Weihnachten? Ein anderes Wort für dieses mühselig und beladen, ein modernes Wort ist Burnout, ausgebrannt sein. Menschen sind ausgebrannt, ausgepowert, können nicht mehr. Ein Modewort. Von außen schwer verständlich. Warum? Seine Lebensumstände sind ja so und so. Aber ausgebrannt heißt, wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat und so richtig ausgebrannt ist, dann ist das eine echte, schwere Krankheit. Da ist man vielleicht auch zu gar nichts mehr fähig. Nicht mal, dass man ja, ein paar Schritte geht. Das ist langsam so gewachsen. Aufgrund von Lasten, die da halt noch draufgeladen worden sind. Der Mann schafft das schon noch. Aber irgendwo gibt es dann mal einen Punkt, wo es zu viel ist. Den können auch wir in unserem Leben erreichen, diesen Punkt, wenn wir nicht die Warnsignale erkennen. Ein Freund von mir, etwas jünger als ich, ist wegen Burnout in der Pension, seit Jahren schon. Arbeitsunfähig, nicht fähig, seinen Haushalt zu führen, ausgebrannt. Oder ein Mitarbeiter von mir war über ein Jahr im Krankenstand. Er ist zwar jetzt wieder zurückgekommen, aber bei weitem nicht mehr so belastbar, wie er vorher war. Burnout, ausgebrannt. Aber nicht der, der die meiste Arbeit bewältigt hat, überhaupt nicht. Das sind Einflüsse, die wir oft gar nicht verstehen können. Beladen können wir auch sein mit Verantwortung. Verantwortung ist ja an sich was Schönes. Wenn man im Job Verantwortung kriegt oder wo auch immer, dann ist das grundsätzlich schön. Aber wenn das zu viel ist, dann kann man es als Last empfinden. Auch das gilt genauso in der Gemeinde. Auch hier kann man Verantwortung übernehmen, die man irgendwann als zu viel empfindet, als Last. Oder Erwartungen. Erwartungen, die ich selbst an mich habe, von innen her sozusagen, oder Erwartungen von außen. Man sollte das und das noch tun, so und so wird erwartet, dass man ist. Man kann solche Erwartungen als Last empfinden, als mühselig, als beladen. Verpflichtungen, welcher Art auch immer, Verpflichtungen im Haushalt, das muss noch gemacht werden, im Beruf sowieso, genauso auch wieder in der Gemeinde. Das ist doch meine Pflicht, ich muss das jetzt doch tun. Sehr notwendig, klar, aber wenn das als Last auf meine Schultern drückt oder wenn man es in der Brust als Last empfindet, wenn man vielleicht deswegen nicht mehr schlafen kann in der Nacht, dann ist es mühselig. Dann macht das keinen Spaß mehr. Schularbeiten, Prüfungen, Aufgaben welcher Art auch immer, können als Last empfunden werden. Klar, wer empfindet das schon als angenehm, so eine Prüfung? Ja, auch kaputte Beziehungen, Streit in der Familie, unter Freunden, in der Partnerschaft, vielleicht auch unter Jugendlichen. Man kennt das Thema Mobbing, verstärkt immer mehr. Das Internet bietet da sehr, sehr einfache Möglichkeiten, hier furchtbares Mobbing auch zu betreiben. All das führt letztlich dazu, dass man sich mühselig und beladen fühlt. Und jetzt könnte man sagen, naja, das sind moderne Belastungen, aber Jesus hat das schon vor 2000 Jahren zu den Menschen gesagt, die da seine Zuhörer waren. Auch da hat es offensichtlich schon Menschen gegeben, die unter ihrer Last gelitten haben, die vielleicht ausgebrannt waren. Und wann eine Last ist, unter der man leidet, das ist relativ, das ist unterschiedlich. Ich bin mal wandern gegangen mit meinem Sohn, mit Daniel, und er wollte alle schweren Sachen in seinem Rucksack haben, auch meine schweren Sachen. Die leichten hat er mal lassen. Er hat das als Training gesehen. Es hat ihm Spaß gemacht. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Irgendwann kann der Punkt kommen, bei dieser Wanderung war es nicht so, wo das dann zu schwer ist. Zuerst macht Spaß einem Kind, dem einen Rucksack gibt bei einer Wanderung. Das Kind freut sich drüber, über den Rucksack, ist stolz drauf. Aber als vernünftige Eltern werden wir nicht zu viel Last hineintun. Bisschen was, ja, sie freuen sich, aber nicht zu viel. Und ich glaube, das ist der Aufruf, den wir auch hier in diesem Text lesen, wenn Jesus sagt, wenn du so eine Last hast, dann will ich dich erquicken. Oder wie es in anderen Texten heißt, in anderen Übersetzungen, Ruhe finden. Was heißt eigentlich dieses Erquicken oder Ruhe finden, wie wir es dann hier bei Luther auch im 29. Vers lesen? Ruhe, schaut man natürlich mal ins Internet rein, was denn da steht. Ruhe heißt Abwesenheit von Lärm, Stille. Etwas, was man sich kaum mehr vorstellen kann in einem Geschäft oder wo auch immer, ist nicht nur der Trubel der Menschen, sondern auch Musik muss überall sein. Gestern habe ich in einem Hotel gefrühstückt, da muss Musik sein. Wenn ich in der Früh da meine Ruhe haben will, es ist halt selbstverständlich, dass da Musik ist, ob ich das hören will oder nicht, gibt es kaum mehr wirklich Stille. Es ist eh genug Lärm auch von den anderen Menschen in so einem Raum. Physikalisch gibt es auch die Ruhe. Physikalisch, habe ich interessant gefunden, ist das der Spezialfall der Bewegung mit Geschwindigkeit Null. Also wenn wir uns mit Geschwindigkeit Null bewegen, ist das physikalisch Ruhe. Oder rechtlich geht es auch um Ruhe, da geht es um Lärmemissionen oder Ruhestörung, Lärmschutzwände und all diese Dinge. Oder es gibt biologische Ruhe, das ist der Schlaf. Braucht man auch. Oder stoische Ruhe, Apathie. Auch das ist eine Form der Ruhe. Oder die letzte Ruhe, der Tod. Ist das, was man anstreben. Oder die letzte Ruhestätte, das Grab. Das sind so ein paar Synonyme für Ruhe gewesen, die man im Internet findet. Ruhe finden in der stillsten Zeit im Jahr. Wo und wie kann ich hier Ruhe finden? Ich finde es gut, wenn man im Tagesablauf irgendwo die Situation hat, wo man Ruhe findet. Für mich ist das normalerweise, heute weiß ich es noch nicht, normalerweise am Sonntagnachmittag die Sauna oder abends. Da habe ich absolute Ruhe. Da habe ich keine Musik unten, da hört man keine Straße, nichts. Absolute Ruhe. Ein, zwei Stunden. Sich dazu nicht zwingen, sondern das genießen. Oder ich habe es mir angewöhnt, in der Früh eben als Erster aufzustehen. Vor sind wir meistens eh nur mehr zu zweit im Haus. Als Erster aufzustehen und da einfach mir die Zeit zu nehmen für Viertelstunde Ruhe. In Ruhe frühstücken und auch die Bibel lesen. Die Zeit geht einem nicht wirklich ab. Man braucht nur die paar Minuten früher aufstehen. Und es ist eigentlich ein anderer Tagesbeginn. Auch wenn ich es nicht immer schaffe, aber das schaffe ich eigentlich wirklich fast immer. Es ist schön, wenn du deinen Weg findest, wo du auch Ruhe finden kannst. Aber ich möchte jetzt noch so ein bisschen schauen, welchen Weg meint denn Jesus mit Ruhe? Was ist sein Weg zu seiner Ruhe? Er will uns den Weg in diesem Text zeigen. Und es war für mich hilfreich, dazu mehrere verschiedene Übersetzungen zu lesen. Und das möchte ich jetzt mit euch auch tun. In Luther haben wir gelesen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid zuerst mal. Und ich will euch erquicken. Ein wunderschönes, altes Wort. Was heißt erquicken? In der Neuen Leben-Übersetzung lesen wir, kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, so wie wir es gesehen haben. Ich will euch Ruhe schenken. Hier haben wir schon neben dem Begriff erquicken, den Begriff Ruhe schenken. In der Hoffnung für alle, kommt her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe geben. Und die gute Nachricht übersetzt das noch ein bisschen freier. Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Also nicht irgendwelche Lasten, sondern konkrete Lasten. Auch ein Gebot kann also eine Last sein. Kommt her, kommt alle zu mir, alle. Ich will euch die Last abnehmen. Schauen wir uns zuerst nochmal den ersten Teil an. Also zuerst schauen wir uns die Last an und dann das Erquicken. Luther, die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht so wie dieser Junge. Neues Leben, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Mühselig und beladen, schwere Lasten. Oder Hoffnung für alle, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Also es geht nicht nur um die Last, sondern es geht auch um das Leiden darunter. Nicht die Last an sich ist das Problem, sondern das Leiden unter dieser Last. Oder die gute Nachricht, ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Es ist unglaublich, was diese Sherpas da in Nepal alles tragen können, Kinder schon, aber auch Erwachsene, für uns unvorstellbar. Und dann geht er da mit seinem Badeschlapfen irgendeinen hohen Berg hinauf. Empfindet er das als Last oder ist er froh, dass er dafür ein Geld bekommt? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht in ihn hineinschauen, aber ich bin zumindest froh, dass ich nicht das machen muss. Das war der erste Teil. Und im zweiten Teil sagt Luther, ich will euch erquicken oder neues Leben. Ich will euch Ruhe schenken. Da ist mir der Begriff schenken so wichtig worden. Jetzt gerade am Beginn der Weihnachtszeit sagt Jesus, diese Ruhe, die kannst du dir nicht erkaufen. Ich will sie dir schenken. Oder Hoffnung für alle, ich werde euch Ruhe geben. Da ist diese absolute Zuversicht, diese absolute Sicherheit drinnen. Er wird es uns schenken. Er wird es uns geben. Nicht nur wollen, er will und er wird auch. Nicht entweder oder, beides. Er will und er wird. Oder die gute Nachricht, ich will euch die Last abnehmen. Offensichtlich tut es auch denen mal gut, wenn sie die Last abgeben können oder abladen können und auf so eine Mauer stellen können. Ich will euch erquicken. Er ladet uns ein, er ruft uns auf, sozusagen auftanken, Last abgeben oder auftanken. Auftanken ist für mich auch so ein schöner Begriff. Gestern war ich auf der Autobahn unterwegs und eigentlich wollte ich noch heimkommen mit dem Sprit, aber der Zeiger ist halt immer weiter da Richtung Leergangen. Und irgendwann leuchtet dann ein Licht auf. Naja, schauen wir mal, wie weit es mit dem Licht geht. Und dann hat das Licht zum Blinken angefangen. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt ist es doch gescheiter, wenn du auftankst. Ja, also sonst habe ich vielleicht zu viel Ruhe. Haben wir auch so ein Licht? Leuchtet es? Man hätte ja auch das Kabel durchschneiden können, ja? Oder abklemmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde es auch nicht blinken. Aber ich glaube, wir haben solche Blinklichter. Wir sollen nur achten drauf. Und wir sollen die Konsequenz draus ziehen. Das Auto ist eben gebaut zum Fahren, eigentlich, aber es braucht eben auch Treibstoff. Du brauchst auch Treibstoff und ich glaube, ich brauche auch Treibstoff. Jesus spricht hier also, ich will euch die Last abnehmen. Und dann finde ich es interessant, wie es weitergeht. Dann im Vers 29 heißt es auf einmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jetzt hat er uns gerade die Last abgenommen, jetzt sollen wir Joch nehmen. Über das Joch werden wir noch ein bisschen nachdenken, aber auf jeden Fall ist das was auf der Schulter drückt. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren. Das ist sozusagen die Konsequenz. Last abladen und dann gleich das Joch drauf. Aber wenn man so ein Joch genau anschaut, was das eigentlich ist, dann ist ein Joch an sich ja kein Selbstzweck. Das Joch als solches ist eigentlich nicht die Last, sondern das Joch ist eigentlich ein Werkzeug oder eine Notwendigkeit, um eine Last ziehen zu können. Hoffnung für alle, lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Der Bauer nimmt seine Kühe oder Ochsen, keine Ahnung, in den Dienst. Und er lernt ihnen das, was sie zu tun haben. Oder die gute Nachricht, stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Ich weiß nicht, ob das für euch so ein, wie sage ich denn, erstrebenswertes Ziel ist, jetzt statt der Ruhe so ein Joch zu bekommen und dann hier so einen Weg zu gehen oder so einen Dienst zu tun. Aber ich glaube, das Joch hat eben den Zweck, um den Dienst, den man tun soll oder muss oder auch will, um den überhaupt tun zu können. Jesus sagt dann weiter, das Joch wird uns nicht erdrücken. Er sagt, denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Oder mein Joch passt euch genau. Die Last, die ich auflege, ist leicht. Oder Hoffnung für alle, mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. So ein Joch ist etwas, was einen Ochsen oder eine Kuh nicht erdrückt. Hier sogar weich, schön weich gepolstert, vielleicht sogar angenehm zu tragen, ich weiß es nicht, kann es nicht fragen. Aber auf jeden Fall ist das Joch die Voraussetzung, dass dieses Tier das tun kann, zu was es eben hier in diesem Dienst steht. Oder in der guten Nachricht, was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Last ist dann eine Last, wenn man es als Last empfindet. Aber wenn ein Joch die Voraussetzung ist, das Werkzeug ist, dass du das, was du auch tun willst, zu Hause, im Haushalt, in der Schule, im Job, im Beruf, wo auch immer du stehst, dann kann das Joch das Werkzeug sein, das Jesus uns gibt, um diesen Dienst überhaupt tun zu können. Und da gibt es die unterschiedlichsten Dienste. Wir haben jetzt gerade Kerzenziehen gehabt und in ein paar Tagen geht schon wieder weiter bei CV in Breiteneich. Heute ist Kerzenziehen zum Beispiel in Eberstallzell mit Leitinger, aber auch in der Scharten mit Grafs, darum sind sie heute nicht hier. Das ist ein Dienst, den kann ich als Last empfinden. Oder aber ich benutze das Joch Jesu und mache diesen Dienst gern. Und empfinde vielleicht sogar Freude dabei oder Erfüllung. Das ist, glaube ich, das Bild, das uns Jesus hier zeigen will. Wir haben gehört, Peter Brandes hat eingeladen dazu, einen Dienstkurs gibt's. Einen Kurs, wo du lernen kannst, was sind denn deine Gaben? Und vielleicht auch, welches Joch passt zu dir. Jesus sagt, ich werde dir genau das Joch geben, das genau zu dir passt, neues Leben. Nicht irgendeins. Jeder kriegt seins individuell angepasst, so dass du es nicht als Last empfindest. Und damit kann der Bauer dann auch, in diesem Fall, den Weg steuern, den Weg zeigen. Er geht sogar voraus hier auf diesem Bild. Durch das Joch sind wir in der Lage, eine Last zu tragen. Das ist so wie das geschickte Geschirr, weiß nicht, wie das heißt, bei einem Rucksack. Wenn man so einen alten Rucksack hat, ist der schwer zu tragen. Wenn man einen modernen Rucksack hat, der genau auf den Rücken angepasst ist und mit den Riemen kann man das alles einstellen, dann ist der Rucksack auch noch schwer, aber man empfindet ihn nicht als so schwer. Und so kann so ein Joch auch empfunden werden. Und zusätzlich kann auch hier gesteuert werden. Wir können durch das Joch Wegweisung erleben von Jesus. Er kann uns damit seinen Weg zeigen. Und ich glaube, dass das auch die Ruhe ist, die Jesus hier meint. Mit diesem Joch. Nicht wegen, aber mit diesem Joch. Er verspricht uns dieses Joch. Das ist uns zugesagt. Er hilft uns dabei, er führt uns den Weg. Er wird uns da nicht zu viel aufladen. Ein fürsorglicher Bauer ist so wie der Vater bei seinem Kind. Er wird nicht zu viel in den Rucksack geben. Er wird so viel reingeben, dass ich das als, ja, ich glaube, wir brauchen auch Aufgaben im Leben. Wir müssen auch Schritte gehen. Wir wollen das ja auch. Aber wir wollen nicht erdrückt werden davon. Und das können wir mit seinem Joch schaffen. Und so möchte ich diese Ruhe, die uns Jesus zeigt, jetzt am Beginn des Advents, seinen Weg noch einmal zusammenfassen. Ruhe finden in der stillsten Zeit im Jahr. Zuerst einmal, erstens, dürfen wir sollen sogar zu Jesus kommen und zwar mit all unseren Lasten. Wenn du einen unpassenden Rucksack auf deinem Rücken hast, wenn du eine Last hast, ganz egal, was das ist, eine Verpflichtung, eine Erwartung, komm damit zu Jesus. Er ruft dich. Er streckt dir die Hand entgegen. Du kannst zu ihm kommen. Und dann wird er dich erquicken. Er wird dir die Last abnehmen. Du kannst sie abladen. Und dann wird er dir sein Joch geben, das ganz genau zu dir passt, das dir nicht so schwer ist, das leicht ist, lesen wir sogar. Er wird dich mit diesem Joch auch führen, seinen Weg. Und du wirst mit diesem Joch, mit diesem Werkzeug die Aufgaben bewältigen, die dir wichtig sind und die natürlich auch Jesus wichtig sind. Und dann wird er dir Ruhe schenken, und zwar Ruhe für die Seele, heißt es hier. Nicht unbedingt eine untätige Ruhe, nicht unbedingt Stillstand, aber eine Ruhe in der Seele, einen inneren Frieden, keine faule Ruhe. Eine Ruhe, so wie die Kerze eine Ruhe ausstrahlt, wie wir es in der Geschichte vom Heinz vorhin gehört haben. Die Kerze hat eine Bestimmung. Und auch du hast eine Bestimmung. Die Kerze braucht für diese Bestimmung einen Docht. Sie hat auch ein Zündholz gebraucht. Diese hat sogar zwei gebraucht. Vielleicht brauchst du auch zwei Zündhölzer. Vielleicht weigerst du dich auch zuerst einmal. Aber Jesus möchte dir diese Ruhe, diese seine Ruhe schenken. Lasst uns das mitnehmen in den Advent. Amen.